so, dass ich glaube, dass ähnlich wie mit manchen anderen Dingen ist, dass man dem ersten Aufmerksamkeit schenkt, wenn man betroffen ist, weißt du? Na, also ich meine, jeder weiß, es gibt Beckenbodenschwäche. Jeder weiß, man kann eine Gürtelrose bekommen oder jeder weiß, man kann Diabetes bekommen, wenn man übergewichtig ist und so. Aber es ist ja oft, man sieht sich ja selber erst dann davon betroffen, wenn es dann oft ja zu spät ist. Das ist ja eher das Problem. Jetzt fangen wir hier schon an zu reden, Jessica. Lass uns
Ja,
das gut.
ich merke das auch.
Let the flow begin.
Willkommen bei Beyond Breath, dem Podcast, in dem ich berufstätige Mütter begleite, die sich trotz Familie oft einsam fühlen und den Kontakt zu sich selbst verloren haben. Dein Alltag ist oft stressig und fühlt sich wie ein endloser Kreislauf an. Ich bin dein Host Jessica. Für die nächsten 20 Minuten nehme ich dich mit auf eine Reise zu mehr Gelassenheit und Selbstwahrnehmung. Erkunde mit mir kleine Auszeiten im Alltag, Momente, in denen du wieder spürst, wer du bist, was du brauchst und wie du deine neue Gelassenheit aufbauen kannst. Ein Atemzug nach dem anderen in der Rush Hour des Lebens. So, und jetzt starten wir schon. Und ich bin heute nicht alleine. Ich freue mich total, dich, Christina, heute dabei zu haben, dass wir den Podcast zusammen heute machen. Und vielleicht geht es etwas länger als 20 Minuten, denn wenn zwei Leute sprechen, haben sie sich bestimmt auch ein bisschen was zu erzählen. Wir schauen einfach mal, weil heute ist das Thema Beckenboden dran. Alles, was die Frau gerne mal wissen dürfte oder vielleicht Neues erfahren darf oder aber auch einfach mal eine Idee zum eigenen Bewusstsein mitbekommen darf. Ich tausche mich heute mit Christina aus und ich heiße sie herzlich willkommen. Sie ist Gründerin von Flex and Flow und verbindet das funktionelle Training mit gezielten Beckenbodenarbeit, unter anderem also auch, um Frauen dabei zu helfen, sich wieder stark und frei und selbstbewusst in ihrem Körper zu fühlen. Und Christina ist Physiotherapeutin und hat ihre eigene Praxis. Hi, Christina.
Hallo Jessica, ich freue mich auch, hier heute da zu sein. Ja, ich gönne mir gerade eine Auszeit. Es sind ja Ferien in Hamburg und da bin ich mit meiner Familie in die Berge in Skiurlaub gefahren und habe mich da heute Morgen einfach mal ausgeklingt, um mit dir hier in Ruhe zu reden.
Schön, das freut mich. Ja, also das bringt mich ja eigentlich gleich schon zur ersten Frage. Brauchen wir eigentlich den Beckenboden, um Skifahren zu können?
Das ist eine gute Frage. Ja, mit Sicherheit. Ja, der Beckenboden hat ja sehr viele Funktionen. Eine Funktion, die ist auch tatsächlich sehr wichtig und begegnet mir in meinem Beruf sehr häufig, dass sie nicht nur von unten die Organe stützt, sondern eben auch den Rumpf stabilisiert. Und das braucht man natürlich sehr beim Skifahren. Das merke ich jetzt auch. Und ja, da braucht man einen gesunden Beckenboden, gesunden Rücken.
Und warum glaubst du, dass der Beckenboden so viele Frauen ein unsichtbares Thema ist? Man niest, man springt Seil, man springt auch manchmal Trampolin. Was glaubst du? Was ist da an diesem unsichtbaren Thema dran?
Ja, ich denke, der Beckenboden ist natürlich ein Thema. Manche sprechen ja schon verhältnismäßig offen darüber, gerade wenn wir dann in Schwangerschaft, Geburt und Nachgeburt, also da gibt es natürlich viele Frauen, die da schon offener drüber sprechen, Gott sei Dank. Aber es ist natürlich auch so ein Bereich, von dem wir uns so lange nicht betroffen fühlen, bis es uns dann halt trifft und wir merken, okay, vielleicht schon nach dem ersten Kind oder zweiten Kind, dass wir doch bei der einen oder anderen Situation vielleicht mit einer leichten Inkontinenz zu kämpfen haben. Und dann ist immer die Frage, muss es wirklich so weit kommen? Deswegen können wir darauf natürlich immer nur noch mehr aufmerksam machen, immer versuchen, vielleicht schon vor den Geburten auf den Beckenboden zu achten, Anspannungsübungen zu machen, also sich einfach mit dem Thema auseinanderzusetzen, wie wir uns auch mit unserem Rücken zum Beispiel auseinandersetzen müssen oder unserem Schulter-Nackenbereich, wenn wir im Büro arbeiten, dann wissen wir ja eigentlich auch, dass wir aktiv sein müssen mit unserem Schulter-Nackenbereich. Und genauso sollten wir da auch mit dem Beckenboden arbeiten uns immer wieder bewusst machen, dass er in bestimmten Lebenssituationen geschwächt wird. Das ist auch nicht nur Geburt, Schwangerschaft, sondern das ist zum Beispiel auch eine sitzende Tätigkeit. Also auch bei einer sitzenden Tätigkeit schwächen wir unseren Beckenboden, wie wir unser ganzen Muskelapparat ja schwächen. Und deswegen ist es eben so wichtig, in jeder Lebenssituation mit den Beckenboden mit einzubeziehen und dran zu denken.
Ja, und auf der anderen Seite ist es halt auch irgendwie hat es, ist es nicht so ein offensichtlicher Muskel, obwohl es der zentrale, das Kraftzentrum ist, ne? Also für mich ist der Beckenboden ja eigentlich der wichtigste Muskel, um, wenn ich jetzt in der Atmung, an die Atmung denke, wenn wir in die tiefe Atmung reingehen und das Zwerchfell trainieren, dorthin zu kommen mit unserer Atmung, also über die Brust sozusagen hinaus tief in den Bauch zu atmen. Da bist du ja in der Zwerchfell, im Zwerchfelltraining und gleichzeitig trainierst du aber auch den Beckenboden mit. Und genau da ist ja auch die fehlende Wahrnehmung für seinen eigenen Körper. Wo habe ich jetzt eigentlich meinen Beckenboden? Was ist mein Beckenboden nochmal? Wo ist mein Zwerchfell? Und wie kriege ich jetzt eigentlich die Atmung da runter in den Bauch? So, also da stockt es ja schon oftmals und das ist jetzt nicht wie der Bizeps oder der Trizeps. Deswegen finde ich das heute auch so wichtig, dass wir einfach mal nur uns auf den Beckenboden konzentrieren, auch wenn er in aller Munde ist, in aller Köpfe, aber dennoch irgendwie ja missachtet wird. Leider, oder?
Ja, total. Also ich meine, wird ja auch einfach völlig unterschätzt. Denn wie ich ja gerade schon gesagt habe, viele verbinden damit eigentlich nur eine Art von Kontinenz. Also dass der Beckenboden unsere Kontinenz, also das Halten des Wassers sichert. Aber das ist es eben nicht. Der hat eben so viele Funktionen. Ganz, wie gesagt, ganz weit oben steht eben erstmal von seiner Funktion, dass er die Organe hält. Und dann verbindet er eben aber auch, ist eine Verbindung zum Rumpf. Wenn der Beckenboden schwach ist, haben wir oft eine Schwäche gleichzeitig auch in der Rumpfmuskulatur. Dann ist ein anderes Thema noch, was ich total wichtig finde, Jessica. Das wird auch gern vergessen und das ist ja auch in einer Beziehung so wichtig, gerade wenn man dann auch Kinder hat, also und der Beckenboden schwach ist. Denn im starken Beckenboden ist oft auch die sexuelle Aktivität einfach viel, viel spannender, weil man dann ein viel besseres Gefühl hat. Und deswegen, das ist auch ja nicht ganz unwichtig bei vielen Frauen. Deswegen macht es da auf jeden Fall Sinn, genauer hinzuschauen, wie fit der Beckenboden ist.
Okay, das heißt, wie könnte ich dann das jetzt irgendwie für mich herausfinden, wenn ich jetzt mal so an meine Hörerinnen denke, wenn sie jetzt da zuhören und genau das vielleicht jetzt gar nicht so einordnen können für sich, wie kann man das für sich herausfinden? Hast du da irgendwie einen Tipp?
Naja, also es geht ja viel um Spüren und Wahrnehmung. Und je mehr man natürlich diese Wahrnehmung trainiert, das ist ja eigentlich ganz logisch, ne? Also du trainierst deinen Beckenboden, du musst dich in dich hineinspüren, du musst den Beckenboden kontrahieren können. Wenn du einen gesunden Beckenboden hast, kannst du ja wirklich ganz gezielt kontrahieren. Und das ist viel Wahrnehmungstraining und diese Wahrnehmung können wir natürlich dann auch beim Sex wahrnehmen, also dass wir halt den Beckenboden spüren und den Mann spüren. Also das ist natürlich etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Und wenn uns da halt was fehlt, dann fehlt uns eben ja sicherlich auch geht uns auch ein wenig Vergnügen beim Sex verloren, ne? Das ist, glaube ich, schon so dann, ja.
Ja, genau. Und dann, und der Klassiker ist ja tatsächlich auch, man kriegt ein Rezept vom Frauenarzt und geht dann einmal zur Physiotherapie und sagt, ich hätte gerne eine Rückbildung. Und dann dachte ich eigentlich, dann hätte ich es erledigt. So nach den 6 Malen oder 10 Malen, wie oft ich da war, ist es dann durch. Also, und es war gar nicht durch. Und
Ja, also genau, das ist ja sehr unterschiedlich, wie viel fehlt einem schon, wenn man jetzt zu mir kommt. Also man muss, also ich arbeite immer in verschiedenen Stufen. Also ich fange zum Beispiel immer erstmal in Rückenlage an und versuche zu erfragen, wie die Wahrnehmung ist. Von außen kann ich natürlich viel über ganz tiefen Bauchbereich, also so oberer Schambereich, spüren, weil wenn sozusagen der Beckenboden sich anspannt, dann sind oft die tiefen Bauchmuskeln, die spannen sich mit an. Das heißt, wenn wenn wir unsere Hand oberhalb von unserem Schambein, also zwischen Bauchnabel und Schambein legen und wir spannen den Beckenboden an, dann wird der Bauch flacher. Also er zieht sich ein wenig nach innen. Wir bauen da halt Spannung auf. Die sind halt Kokontraktoren, also die arbeiten zusammen und sobald die tiefen Bauchmuskeln sich anspannen, ist in der Regel auch der Beckenboden aktiv und umgekehrt. Und das heißt, ich kann sozusagen, also so mache ich das in meinen Behandlungen, ich kann sozusagen erstmal verbal natürlich versuchen, den Beckenboden anzusprechen, anzuregen, dass die Frau versteht, was sie da machen muss. Aber ich kann natürlich auch im Zweifelsfall, wenn sie erstmal noch nicht so viel spürt, arbeite ich ganz, ganz viel über die tiefen Bauchmuskeln, über die Beckenarbeit, Beckenlockerungsübungen. Man kann das Becken kippen in alle Richtungen und daneben in die Bauchmuskelaktivität gehen. Und das ist eben ganz wichtig, dass es dann die tiefen Bauchmuskeln sind. Und darüber dann die Frau schon so ein bisschen spüren lassen, was passiert denn da, wenn ich jetzt den Bauch anspanne, vielleicht spüre ich ja doch schon ein bisschen den Beckenboden. Und dann kann man darüber so eine Brücke schlagen, dann doch mal isoliert erstmal nur in die Beckenbodenanspannung zu gehen. Das ist eigentlich ganz schön. Und wenn das einigermaßen klappt, dann arbeite ich jetzt persönlich sofort auch im Sitz oder im Stand, denn das ist ja das, was wir im Alltag brauchen. Also sobald die Frau da eine gute Kontrolle hat, wird bei mir viel im Sitz auch gearbeitet. Und im Sitz habe ich da den Vorteil, die Schwerkraft zu spüren. Also ich kann natürlich, ich muss ja den Beckenboden anspannen und wir müssen uns anatomisch vorstellen, dass der Beckenboden wie eine Schale ist, also oder wie so eine Schale, die in diesen Beckenschaufeln drin liegt, zum Teil auch zwischen den verschiedenen Öffnungen im Becken sich aufspannt. Und wenn ich jetzt den Beckenboden anspanne, dann zieht es sich so zusammen, dass es sich ja irgendwie auch gegen die Schwerkraft halten muss. Und wenn ich dann loslasse, spürt man eben richtig, wie ich wieder mit dem Damm zum Beispiel auch oder auch mein Po wieder so richtig in die Unterlage auf den Stuhl oder Petsyball einsinke. Also manchmal kriegt man erstmal auch diese Wahrnehmung über die Entspannung, dass die Frau spürt, ah, jetzt lasse ich locker und alles sinkt wieder nach unten. Das ist auch eine schöne Möglichkeit. Und darüber habe ich bisher eigentlich immer sehr erfolgreich gearbeitet, dass man sich dann bis zum Stand auch in die Aktivität hocharbeitet.
Das hört sich nach ziemlich viel Arbeit mit sich selbst, mit seinen Wahrnehmungen, mit Körperfühlen an. Und da sind wir ja im Alltag genau eigentlich gar nicht unterwegs. Wenn ich jetzt
Genau,
an
das
den sorry, wenn ich jetzt an den Alltag der meisten denke, dann hasseln Sie vom Anziehen, Brotdosen schmieren, rüber zur Schule, Kindergarten, whatever, dann rüber zur Arbeit und man fühlt sich eigentlich morgens um 9 schon wie zur Lunchtime, obwohl erst ein paar Stunden vorbei sind. Also ist in der Zeit eigentlich von Anspannung doch die ganze Zeit in die Sprache, oder? Dass der Beckenboden doch die ganze Zeit im Anspannungsmodus ist, oder?
Ja, genau. Also im Endeffekt muss man es ja auch wieder sehr ganzheitlich betrachten. Und das ist auch das Wichtige für mich, eben schnell auch in Sitz und Stand zu kommen. Denn ja, man ist eben in der Realität, ist man ja aktiv und in der Aktivität haben wir das Problem. Das ist ja nicht so, wenn wir liegen, dass uns Wasser, dass wir inkontinent sind, sondern es ist ja, wenn wir das Kind hochheben oder husten oder niesen oder Treppe steigen. Genau. Und da muss man schnell hinkommen, damit das am Ende auch was bringt. Aber wie mit allen Dingen muss man schon auch klein anfangen und erstmal das Gefühl dafür entwickeln. Und was ich oft als Tipp gebe, ist, versuch zu Hause zum Beispiel, wenn du irgendwie stehst beim Zähneputzen oder in der Küche oder irgendwo, wo man erstmal steht und so ein bisschen verweilt. Also jetzt in der, wenn man mit Kindern rumhantiert, die anzieht oder so, ist es schwierig, aber wenn ich jetzt zum Beispiel für einen Moment mal irgendwo bin, wo ich eine Arbeit ausübe und dann versuche, da in die Anspannung zu gehen. Natürlich habe ich noch andere Techniken, um das zu verfeinern. Also man kann dann zum Beispiel auch über die Füße arbeiten. Am Ende ist es natürlich eine ganzheitliche Herangehensweise. Wir können natürlich bei manchen Pathologien, also bei manchen krankhaften Veränderungen des Beckenbodens, müssen wir den Beckenboden isoliert betrachten. Aber ich sag mal so, wenn eine Frau nach mehreren Geburten oder einer Geburt oder nach einem onkologischen Eingriff mit einer Schwäche zu mir kommt, da muss ich ja erstmal den Körper an sich betrachten. Und ich gehe natürlich nicht nur davon aus, dass sie nur die Beckenbodenschwäche hat, sondern meistens sind es natürlich auch die Bauchmuskeln, der Rücken, die Schultern, auch vielleicht die Instabilität in den Füßen und in den Sprunggelenken. Und da gucke ich schon immer auf das ganze Bild und deswegen kann man dann auch über verschiedene Herangehensweisen Tipps für den Alltag geben, ne? Also, dass man zum Beispiel aktiver mit den Füßen steht, wenn ich passiv irgendwo was tue, an einem Küchentresen oder beim Zähneputzen. Also da kann man schon ganz gute Übungen auch in den Alltag einbauen.
Es erinnert mich so an den Alltag mit dem verstellbaren Schreibtisch, zum Beispiel höhenverstellbar. Wenn ich jetzt abwechselnd arbeiten wollen würde, dass ich dann mal stehe oder mal sitze. Zu viel stehen ist natürlich jetzt auch nicht das Nonplusultra. Aber in dem Moment, wo ich mich jetzt entscheide, jetzt die nächsten 20, 30 Minuten möchte ich im Stehen arbeiten. Da kann ich jetzt für mich jetzt einfach sagen, okay, jetzt versuche ich mit den Füßen jetzt mal vom kleinen Zeh bis zum großen Zeh anscheinend mich direkt mit dem Boden zu connecten. Meinst du das damit?
Genau. Also stell dir vor, du stehst auf beiden Füßen und versuchst das Gewicht 50% zu verteilen, also wirklich auf deine Fußsohlen geben dir dein Feedback. Also mit deinen Fußsohlen solltest du spüren, wie viel Druck habe ich, stehe ich wirklich auf beiden Füßen vom Gewicht her verteilt. Und dann versuch mal, das Großzehengrundgelenk, also die große Zehe, mit ein bisschen Druck in den Boden zu bringen und die Fersenaußenkante. Das heißt, wir haben so eine Diagonale durch den Fuß. Darüber können wir das Gewölbe ganz schön aufspannen. Und wenn wir nur das probieren, wenn wir das richtig machen, also wenn wir da richtig eine Spannung hinbekommen, also das ist natürlich am Anfang schwer. Am Anfang ist es eine intensive Kopfarbeit, erstmal da die richtigen
Ja.
Muskeln zu aktivieren. Aber wenn wir das schaffen, spüren die PatientInnen, dass es die Spannung nicht nur am Fuß ist, sondern es geht tatsächlich bis hoch ins Becken. Und wenn du dann nicht schon automatisch den Beckenboden angespannt hast, was häufig passiert, dann tu das noch zusätzlich. Und dann hast du den Effekt, dass du eine Spannung in den Beinen, Füßen und Becken hast und die Lendenwirbelsäule sich aber sehr angenehm anfühlt, weil die stabilisiert wird. Und das ist genau das Prinzip. Also du kannst halt über diese kleinen Spielchen im Alltag für dich in der Entlastung schaffen. Also das ist ja auch total wichtig, ne? Also der Beckenboden, ein aktiver Beckenboden schafft wiederum eine Entlastung für deinen Rücken. Und das ist so das, was ich total wichtig finde zu vermitteln. Also es ist, erstmal ist es nie zu spät und es ist unglaublich sinnvoll, da anzuknüpfen und was für sich zu tun. Und wenn es nur diese kleinen Dinge im Alltag sind, natürlich ist es immer schön, wenn die Patienten eh schon vielleicht in irgendeinem Kurs sind oder in einem Fitnessstudio oder für sich irgendeine andere Sportart haben und können dann ihre Kenntnisse, die sie jetzt in so einer Therapie gewinnen, einfach übertragen in ihr Sportprogramm. Das ist natürlich für mich immer das Beste, dass ich sage, okay, komm, jetzt kriegst du die Übung an die Hand und die übernimmst du jetzt in deinem Trainingsplan im Fitnessstudio. Das finde ich immer am schönsten, ja, dass die Patienten da wirklich auch für sich eine gute Lösung finden, denn es muss ja auch Spaß machen. Und genau,
Ja, sonst
das ist
machst du es
immer so.
2 Wochen und dann bist du wieder raus aus dem
Genau.
ganzen Vorhaben. Das ist
Ja.
natürlich nicht das, was gewünscht ist, das stimmt. Genau das finde ich ja so elementar. Nicht irgendwie abgehobene, abgespacede Tipps, jetzt irgendwie zu denken, okay, jetzt muss ich mein ganzes Leben umändern, damit ich besser in die Atmung komme. Da, und jetzt heute, damit ich besser mit meinem Beckenboden in Kontakt komme. Wenn wir jetzt im Alltag sind, hast du all das schon gerade genannt, was wir machen können. Und jetzt frage ich mich gerade, was sind denn so typische Anzeichen für einen geschwächten Beckenboden? Woran erkenne ich das?
Naja, der Klassiker ist ja jetzt gerade bei Müttern. Das ist ja, sagen wir, eine sehr häufige Art von, da kommt ja häufig Beckenbodenschwäche vor, dass ich habe halt ein, zwei oder drei Kinder und ich bin mit meinem Kind aufs Trampolin gegangen. Das ist wirklich so ein Klassiker. Also, dass
Ja.
Frauen
Ja,
feststellen, wenn sie
die
mit ihrem Kind aktiv werden, weil häufig, ja, ist man ja nun mal als Mutter oft zeitlich so eingeschränkt, dass man selber nicht so aktiv ist, und dann fängt man an, mit dem Kind aktiv zu werden und geht jetzt auf so ein Trampolin, und dann kommt auf einmal der Moment und man sagt, oh weia, das ging noch gar nicht, das konnte ich noch gar nicht. Und das ist natürlich auch zum gewissen Grade okay, denn man muss natürlich dem Körper Zeit geben, ne? Also die Rückbildung vollzieht sich ja nicht innerhalb von diesen 12 Wochen, ne? Also nach dem Wochenbett ist natürlich nicht bei allen Frauen alles wieder so zurückgebildet, wie es sein soll. Aber ich denke, man sollte auf jeden Fall sollte dann in dem Moment aufmerksam werden, und entweder weiß man, wie es geht, geht in die Anspannung, spendet und in die Übungen und hat eben das Handwerkszeug schon bekommen und verspürt dann auch vielleicht nach ein paar Wochen eine Veränderung. Und wenn nicht, muss man natürlich meistens sind es ja dann die GynäkologInnen, die dann da entsprechende Rezepte ausstellen können. Genau, und dann sollte man schon handeln. Also es ist auf jeden Fall in Ordnung, dem Körper erstmal Zeit zu geben. Aber spätestens nach dem ersten Jahr sollte keine Inkontinenz mehr vorhanden sein. Also das ist dann auf jeden Fall ein Alarmzeichen.
Genau, das wäre so ein typisches Anzeichen für einen geschwächten Beckenboden.
Genau.
Was wäre denn jetzt zum Beispiel ein typisches Anzeichen für einen überaktiven Beckenboden?
Meinst du die sogenannte Dranginkontinenz?
Zum Beispiel.
Oder? Ja. Ja, das ist ja dann eher, dass man das Gefühl hat, man muss häufiger zur Toilette. Da gibt es dann, also in der professionellen Beckenbodenphysiotherapie würde man dann auch ein Tagebuch darüber führen, wie häufig gehe ich zur Toilette und wie viel habe ich getrunken. Also das wäre dann zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Da findet man auch online so Tagebücher, einfach mal für sich aufzuschreiben, wie oft muss ich jetzt zur Toilette, wie viel habe ich getrunken, und das dann abzugleichen, vielleicht auch mit der Gynäkologin abzusprechen. Ist das jetzt normal oder habe ich da schon eine Dranginkontinenz?
Spätestens nach den Geburten haben wir jetzt sozusagen die Erkenntnis über unseren Beckenboden bzw. den geschwächten Beckenboden, gehen ins Training, und es ist ja eigentlich wie mit unseren Bauchmuskeln. Wenn wir nicht dranbleiben, dann wird der Bauch leider wieder weicher. Und so können wir uns das ja wahrscheinlich vorstellen, dass der Beckenboden dann auch wieder weicher wird, wenn wir nicht weiter trainieren, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das hängt, glaube ich, auch davon ab, wie aktiv unser Alltag ist. Das ist dann wirklich ähnlich wie mit dem Rücken. Bei einer Bürotätigkeit, wo wir eher uns passiv tagsüber verhalten, da laufen wir natürlich auch wieder Gefahr, dass der Beckenboden sich wieder schwächt. Ansonsten muss man eben sagen, haben wir natürlich wie bei den tiefen Bauchmuskeln auch diese statische Tätigkeit. Das heißt, das ist ein Muskeltyp, der eher ausdauernd arbeitet und uns im Alltag diese Statik gewährleistet. Und da ist natürlich ein aktiver Alltag immer sehr förderlich. Aber natürlich, seien wir mal ehrlich, wie aktiv sind die meisten im Alltag? Also wir haben natürlich doch eine große Anzahl an berufstätigen Menschen, zum Beispiel, die eben im Büro sitzen oder jetzt inzwischen auch viel im Homeoffice. Also es ist auf jeden Fall eher von Passivität geprägt, und da müssen wir auf jeden Fall am Ball bleiben. Und da muss es eben gar nicht immer dieses gezielte Beckenbodentraining sein. Zum Beispiel bin ich ja im Pilates-Bereich tätig. Pilates arbeitet ja sehr intensiv mit tiefer Bauchmuskulatur, und da gibt es ganz, ganz viele Überschneidungen auch in den Beckenbodenbereich. Also da kann man sich auf jeden Fall Trainingsmethoden suchen, bei denen der Beckenboden gestärkt wird. Und man, so weit wie wir jetzt schon gesprochen haben, erschließt es sich ja auch jedem. Das ist ja fast egal, was wir machen. Also ob es jetzt Krafttraining ist, ob es jetzt auch mal das, wenn wir einen starken Beckenboden haben und wir gehen wieder ins Joggen rein, bei jedem Schritt, den wir tun, muss der Beckenboden ja unsere Organe halten. Das ist ja die Hauptfunktion des Beckenbodens. Und von daher ist jede Aktivität ein Beckenbodentraining.
Das ist schön, ein
Genau.
gutes Bild. Danke. Das bringt mich schon zum Training, und ich stehe jetzt gerade vor meinem 60-Kilometer-Marsch. Ende März. Das heißt, ich müsste noch ein bisschen mehr meinen Rumpf stabilisieren, damit ich auch die 60 Kilometer gut durchkomme, oder?
Ja, die Frage ist, was tust du generell zur Vorbereitung dieses Marsches? Also da wirst du ja sicherlich auch schon anfangen, Strecken zu laufen. Oder wie hast du da
Natürlich.
einen Trainingsplan? Ja. Genau, also ja, man darf natürlich auch das normale Wandern oder Walken oder Marschieren, je nachdem, wie man es nennen möchte, darf man nicht unterschätzen. Also da bist du schon dabei, deinen Beckenboden zu trainieren. Was du aber machen kannst, ist natürlich bewusst in die Anspannung der tiefen Bauchmuskeln zu gehen. Also man kann natürlich auch aktiv den Rumpf und den Bauch anspannen beim Gehen und hat dann eine Entlastung der Lendenwirbelsäule. Denn wenn wir natürlich sehr passiv in unserem Bauch sind, rutscht natürlich unser Rücken noch stärker in das sogenannte Hohlkreuz, also in diese Lordose rein und kann natürlich doch auch in der Lendenwirbelsäule zu Druck oder Überlastung führen. Und da hilft uns natürlich auch beim normalen Gehen, wo wir oft gar nicht so drüber nachdenken, auch immer wieder in eine aktive Bauchspannung zu gehen. Und das kann man aber auch bewusst machen. Und wenn man das so ein bisschen trainiert, dann geht das natürlich auch irgendwann in so eine automatische Bewegung über, dass man gar nicht mehr so viel sich daran erinnern muss, sondern automatisch einfach vom Bauch her in einer Spannung ist und seine Lendenwirbelsäule eben beim Gehen stabilisiert. Genauso auch beim Joggen. Also jeder hat ja schon mal Jogger beobachtet, ne? Also es gibt natürlich so die, die so tief reinstampfen, die so richtig in ihre Wirbelsäule und Knie und Hüften reinfallen. Und gerade eben sehr gut trainierte Jogger, die haben eine ganz andere Aktivität, die federn mehr. Und da braucht es natürlich nicht nur eine gute Beinmuskulatur, sondern das überträgt sich dann auch bis nach oben. Und die brauchen auch eine gute tiefe Bauch- und Rückenmuskulatur.
Okay. Also für meinen Marsch nicht nur Squats und Beine trainieren, sondern auch Rumpf, was oftmals dann
Auf jeden
missachtet
Fall.
wird. So. Also wenn ich
Ja.
mich mit anderen unterhalten habe, dann tatsächlich ging es eher so um die Beinarbeit, die man trainieren sollte. Aber weil es das erste Mal ist, dass ich 60 Kilometer marschiere, mal eben so,
Wahnsinn.
möchte ich natürlich auch meinen Beckenboden schön stärken dafür. Schön.
Ja.
Das heißt aber, was mich auch nochmal so interessiert, wenn du jetzt Pilates als deine Kurse machst, warum wird in vielen Kursen nur die Stärkung, aber nicht die Entspannung des Beckenbodens trainiert?
Das ist eine gute Frage, weil ich kenne jetzt Beckenbodentraining, jetzt, wenn wir jetzt gezielt auch zurückkommen, wenn ich mit Patienten arbeite, ist Entspannung ist ganz, ganz wichtig. Und ich finde auch diese kurzen Pausen auch in einem Kurs, wo es um Kräftigung geht, jetzt auch Pilates zum Beispiel, setze ich jetzt auch immer wieder auch Entspannungspausen und auch, das sind dann zum Teil auch Entspannungen, bei denen ich gerade das Becken auch öffne, also wo die Hüften und das Becken weit geöffnet wird und der Bauch auch mal wirklich hängen darf. Das heißt, da gibt es dann immer auch einen Moment der Entspannung. Das ist total wichtig. Ja, das weiß ich nicht. Also es geht natürlich schon manchmal verloren. Man darf natürlich auch nicht vergessen, ich glaube, bei einer gewissen Zielgruppe ist es ja jetzt auch erwünscht, dass man eine Stunde durchmacht, ne? So bei gewissen Fitnessübungen oder so. Da ist vielleicht auch wollen die Kunden das dann auch, dass man gar nicht so viele Entspannungsmomente hat? Jetzt arbeite ich natürlich in sehr kleinen Gruppen, auch eben viel berufstätige Mütter. Für die ist das total essentiell, dass man da immer mal auch ein paar Ruhephasen einbaut. Also auch zum Ende hin. Zum Ende hin ist es total wichtig, auch nach der anstrengenden Einheit in die Entspannung zu kommen. Genau. Und das ist auch beim Beckenboden das A und O. Also wir können jetzt nicht immer nur permanent uns irgendwo in eine Ecke stellen und versuchen, den Beckenboden anzuspannen. Wir müssen auch mal ganz bewusst in uns hineinfühlen und den Beckenboden entspannen. Das ist ganz, ganz wichtig.
Schön, dass du das nochmal gesagt hast. Also alles in einer Balance halten und nicht nur einfach den Fokus auf die eine Seite zu richten. Das finde ich einen schönen
Ja.
Ansatz, den wir da jetzt hoffentlich vermitteln konnten. Wir sprechen jetzt hier laut und öffentlich über den Beckenboden, wofür er gut ist und wenn er gestärkt ist, aber dass er auch in die Entspannung kommen muss. Ich frage mich nur an der Stelle auch, welche gesellschaftliche Erwartungen sorgen dafür, dass so viele Frauen auch nach der Geburt schnell wieder funktionieren wollen, anstatt auf ihren Körper zu hören. Du eine Idee?
Naja, also ich meine, im Endeffekt ist es ja schon gut, dass die Krankenkassen und die Gynäkologinnen und auch generell die Nachsorge nach der Geburt dafür sorgt, dass, ich glaube, eine sehr hohe Anzahl an Frauen diesen Rückbildungskurs dann macht, der ja von der Kasse gefördert wird und bezahlt wird. Aus meiner Meinung reicht es natürlich häufig nicht aus. Wir machen den ja oft sehr früh. Also, ne, da ist das Kind noch leicht. Wir sind gerade aus dem Wochenbett raus. Anstrengend wird es ja meistens erst, wenn das Kind ein halbes Jahr alt ist, anfängt, sich mehr zu bewegen, schwerer wird, wir wieder in den Beruf einsteigen müssen. Und da habe ich schon mir ganz oft gedacht, wäre es da nicht gut, da nochmal wieder einen zweiten Kurs anzubieten. Natürlich ist das dann wieder die Frage, würden die Kassen sowas bezahlen? Aber ich versuche jetzt sozusagen mit meinem Angebot in meiner Praxis auch diese Gruppe von Frauen anzusprechen, die eventuell da noch einen großen Bedarf haben, weil vielleicht der Rückbildungskurs nicht geklappt hat. Man weiß ja auch nicht, dann ist das Kind krank geworden. Also da stehen ja oft so viele Hürden im Weg, am Anfang, wenn das Kind noch klein ist und wer weiß, ne? Also da sind viele Frauen ja erstmal so, dass die diesen Kurs kaum schaffen, weil da so, ne, weil immer wieder was passiert und haben vielleicht gar nicht alles mitbekommen, haben gar nicht jede Stunde vernünftig mitmachen können, wenn das Kind dann während der Stunde schreit. Und da glaube ich, wäre es total wichtig, nochmal einen zweiten Kurs an der zweiten Hälfte anzubieten und nochmal in die Wahrnehmung und das Bewusstsein zu gehen, bevor man dann eben in diesen ganzen, wie du da sagst, Hustle wieder startet, Arbeit und Kind. Das erste Jahr, viele machen ja ein erstes Elternzeitjahr. Das ist eigentlich so wichtig, da für sich zu sorgen und auch wieder vernünftig Muskeln aufzubauen. Oder wenn man das nicht im ersten Jahr schafft, die Möglichkeit zu haben, vielleicht auch im zweiten Jahr oder im dritten Jahr nochmal einen Rückbildungskurs zu machen, ne?
Ja, wenn ich jetzt an die ganzen selbstständigen Mamis denke, da draußen, die kein Elternjahr sich nehmen dürfen, sondern schauen, dass sie so schnell wie möglich wieder rein müssen. Da gibt es so viele ja, Hürden auch, wo man sagt, okay, die Gesundheit, mir geht's ja gut, ich bin fit soweit. Das erste Thema, was viele Frauen wahrscheinlich auch beschäftigt, ist, schaffe ich es wieder abzunehmen, schaffe ich es wieder in meine Hose zu passen vor der Schwangerschaft und ja, kommt die Milch, kann ich mein Kind
Ja.
versorgen, ist alles fit und gesund und wenn das soweit steht, das Offensichtliche, das ist es ja immer, das Offensichtliche steht soweit und die Nebensounds, die sind dann manchmal einfach mal leiser zu drehen und zu überhören. Aber das ist es ja auch wieder, dann sich wieder mit seinem Körper zu connecten, einmal drauf zu hören, was der Körper einen sendet für Signale. Und wenn man dann plötzlich im Office niesen muss und merkt, huch, da muss ich wahrscheinlich mal dran arbeiten, dann ist es spätestens das Zeichen, was lauter gedreht werden müsste.
Genau, man kann da immer einen Einstieg finden und ich finde es auch legitim, wenn manche auch erstmal mit anderen Dingen zu kämpfen haben. Ne? Jedes Kind, jede Mutter jede Familie hat einen anderen Start und manchmal ist das erste Jahr auch unglaublich anstrengend. Das kennen ja auch vielleicht viele schon und ich finde, das ist auch voll okay, seinen Fokus als Mutter vielleicht erstmal auf andere Dinge zu lenken. Aber genau, man muss irgendwann wieder zu sich finden und da, ja, also da spielt der Beckenboden eben eine große, große Rolle. Und wie du schon sagst, dann sollte man wirklich auch agieren, wenn man merkt, dass da beim Niesen oder beim Trampolinspringen was passiert und das Kind ist eben schon 2 oder 3 und man will vielleicht auch noch eine nächste Schwangerschaft. Also da sollte man was für sich tun und da ist Selbstfürsorge eben ganz, ganz wichtig, denn die Beckenbodenschwächung in der Zeit des Kinderkriegens ist die eine Sache. Aber wie sieht es dann halt später aus? Wenn man dann nichts tut, kann es natürlich auch zu Gebärmuttersenkung und so kommen. Also es kann ja auch so Folgeerscheinungen haben, die dann eventuell nicht mehr reversibel sind. Deswegen ist es so wichtig. Also da sollten wirklich Mütter auf sich achten und oder Frauen generell immer wieder in sich hineinfühlen. Und es gibt viele, viele Sachen, die man machen kann. Auch von den Kassen eben gibt es ja die entsprechenden Präventionskurse, ob es Pilates ist, ob es ein Rückenkurs ist. Da auf jeden Fall sehr aufmerksam sein und für sich einen guten Weg finden, in die Kräftigung zu gehen. Total wichtig. Ja. Und zur Not nochmal einfach mit der Gynäkologin oder dem Gynäkologen sprechen, was man dann machen kann.
Genau,
Weil
das bringt mich
Jessica,
schon.
worüber wir ja gar nicht gesprochen haben, ne? Das ist
Ja.
ja der Pelvic Chair. Das ist ja auch eine schöne Sache. Oder? Also,
Ja, hast du recht. Hast du recht, absolut. Den
also
haben wir
ich
komplett
meine, das.
irgendwie.
Ja, ich finde das total wichtig zu erwähnen, denn es gibt ja vielleicht auch Frauen da draußen oder auch Männer, die eben nichts spüren, also die wirklich einen großen Schaden erlitten haben oder auch aus anderen Gründen merken jetzt, hören deinen Podcast und stellen fest, ja, was erzählen die denn da? Ich spüre doch gar nichts.
Ja.
Und da gibt es schon auch Möglichkeiten und da ist der Pelvic Chair ganz interessant. Den gibt es zum Teil in Fitnessstudios, in Frauenfitnessstudios oder auch in Arztzentren. Und ja, als du mich darauf angesprochen hast, habe ich gedacht, ach Mensch, da gucke ich doch jetzt mal, was ist denn das überhaupt? Und ich finde das eigentlich ganz spannend, denn dieser Stuhl, der arbeitet mit Magnetresonanz. Und das gibt schon ganz, ganz lange. Also ich habe das damals mit meinem Sport kennengelernt als regenerative Maßnahme. Und diese Magnetwellen können aber auf diesem Stuhl die Nerven im Beckenboden anregen und erzielen da wirklich gute Ergebnisse bei Frauen, die erstmal wieder spüren müssen, oder auch Männern, müssen ja nicht mal über Frauen reden, aber es sind ja eben häufig Frauen. Und das ist auch ein guter Weg, erstmal einen Einstieg zu finden, den Beckenboden zu spüren und daraus dann resultierend dann in die Aktivität zu kommen.
Also das ist ein super Einwand gewesen, dieser Stuhl, weil ich den total schätze, weil es einfach eine schnelle Nummer ist. Wie kann ich mir den Stuhl vorstellen? Man sitzt da in Klamotte drauf und ist da bis zu 15 Minuten, glaube ich. Nach ein paar Malen habe ich einen besseren Kontakt zu meinem Beckenboden.
Genau,
Okay.
also man kann dann daraus vielleicht auch besser in irgendwelche Übungsprogramme oder mal in irgendwelche Kraft- und Kraftübungen, also gerade auch Frauen im vielleicht auch höheren Alters, die irgendwie Krafttraining machen wollen, aber irgendwie leichte Inkontinenz haben und spüren den Beckenboden nicht, dass sie es einfach kombinieren mit diesem Stuhl, um überhaupt erstmal ein Gefühl zu bekommen und dann in die Anspannung zu kommen. Ja, finde ich total gut und interessant.
Ja, Christina, vielen Dank für all die Einblicke und der ganzen Informationen, wie du da auch therapierst und wie wir uns selber auch noch mal kontrollieren können zu Hause. Ich glaube, ich würde jetzt einfach mal beim Zähneputzen deine Fußtricks übernehmen. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist der hypertone Beckenboden und da wollte ich dich einfach mal fragen, weißt du was darüber und kannst du uns vielleicht ein bisschen was darüber erzählen, was das überhaupt ist?
Ja, Jessica, es kommt natürlich bei mir jetzt zum Beispiel in der Behandlung viel seltener vor. Da habe ich deutlich weniger Kundinnen oder Patientinnen bisher gehabt. Aber es kommt vor. Und das kann zum Beispiel auch durch falsches Training entstehen. Also es gibt ja auch eben diese Kugeln zum Einführen mit Biofeedback, dass man selber anspannt und das selber trainiert. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass man auch immer wieder in die Entspannung geht, denn durch falsches Training kann ein verspannter Beckenboden entstehen. Genauso aber eine ganz häufige Ursache ist Stress und generelle körperliche Anspannung, wie wir das ja alle mal in verschiedenen Lebenssituationen haben. Und wenn das einfach überhand nimmt, kann sich das auch negativ auf unseren Beckenboden auswirken. Natürlich sind es auch mal Negativerfahrungen bei eigener Sexualität. Das kommt ja auch doch mal mit dem einen oder anderen mal vor, dass man da ein komisches Gefühl hat und dann in eine starke Anspannung geht. Hormonelle Umstellung in den Wechseljahren ist auch so ein Faktor. Da könnte man jetzt natürlich wahrscheinlich sehr viel zu erzählen.
Das
Das
ist eine
wäre viel
eigene
zu viel.
Folge. Ja.
Genau. Ja, also da gibt es auch ganz, ganz viele Ursachen, die natürlich eher auch aus diesem emotionalen Bereich kommen. Also Wie fühle ich mich? Bin ich doch körperlich sehr angespannt, emotional gestresst? Da haben wir natürlich ganz, ganz andere Themen, die wir auch bearbeiten müssen, als jetzt beim geschwächten Beckenboden, wo wir doch viel auch an der Physis arbeiten. Beim verspannten Beckenboden muss man sicherlich auch noch mehr in die Psyche reingucken. Warum baut die Frau da so eine krasse Spannung auf? Und genau, das sind noch mal ganz andere Themen, die da eine Rolle spielen.
Ja, vom Abbau von Stress im Nervensystem, da gibt es ja eine schöne Übung, ja, aus der Atmung ja auch, die Bauchatmung, die man dort wunderbar in die Praxis umsetzen kann.
Ja, genau. Ja. Also Atmung ist einer der Therapien. Also das ist zum Beispiel auch echt spannend für dich wahrscheinlich, da in die Atemübung reinzugehen.
Genau. Also ich würde jetzt tatsächlich einfach schauen, wie wir tief in den Bauch atmen können, denn das Zwerchfell und der Beckenboden, die sind synchron miteinander. Und wenn wir es schaffen, mit dem Zwerchfell tief in die Bauchatmung reinzukommen, dann kommen wir auch in die Dehnung des Beckenbodens, aber auch in die Spannung des Beckenbodens. Also ich würde sagen, für beide Aspekte, für einen schwachen, aber auch für einen verspannten Beckenboden sind tiefe Atemübungen elementar. Ja. Ja, also der hypertone Beckenboden ist natürlich dann sozusagen mehr in die Psyche zu sehen. Oder woran kann ich denn so ein paar Anhaltspunkte finden?
Beim verspannten Beckenboden, du, da gibt es auch wirklich viele Sachen. Also manche haben beim Sitzen Schmerzen, haben Rückenbeschwerden. Natürlich, klar, ne, kann man sich vorstellen, eventuell auch Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Auch hier können Inkontinenz auftreten oder eben auch Probleme beim Wasserlassen oder beim Stuhlgang. Also dann kann es passieren, dass wir zum Beispiel, wenn wir unsere Tage haben, dass wir das Tampon nicht so gut einführen können. Manchmal ist es dann auch ein Rücken- oder ein Hüftschmerz. Also das ist tatsächlich immer mal auch so ein Problem, dass dann Patientinnen kommen und haben eigentlich mit der Hüfte, denken, sie haben mit der Hüfte oder Rücken Probleme. Und dann findet man das Problem beim Beckenboden. Also das gibt's auch.
Spannend. Ja, also dadurch, dass ich ja eigentlich ein Versprechen von 20 Minuten habe, ist es so weit gefasst, dieses Thema mit dem Beckenboden. Ich hoffe, dass wir einen guten Einblick geben konnten, was tatsächlich in der Physiopraxis auch gut behandelt werden kann. Wie man für sich selbst entdecken kann, ob es um einen schwachen Beckenboden sich handelt oder vielleicht sogar einen verspannten Beckenboden. Und auch nochmal zu kontrollieren, weiß ich überhaupt, wie mein Beckenboden sich kontrahiert? Kann ich das überhaupt fühlen? Ja, also von daher würde ich sagen, sind wir eine gute Zeit jetzt unterwegs gewesen zum Thema Beckenboden. Christina, ich danke dir für all dein Wissen, für deine ganzen Insights, die du mit uns geteilt hast. Und ja, bin gespannt, was die Hörerinnen uns vielleicht zurückspielen wollen. In den Shownotes findet ihr Christinas Kontaktdaten und da könnt ihr euch gerne melden. Wenn ihr weitere Fragen zu der Folge habt, meldet auch euch gerne bei mir. Wie immer freue ich mich über eine Bewertung oder wenn ihr das erste Mal hört, abonniert den Kanal und dann werdet ihr freitags erinnert, dass es eine neue Folge gibt. Und ich danke Christina für ihr Dasein, für ihre Antworten und für deine gute Laune.
Ja, gerne. Ich hoffe, ich konnte euch inspirieren, mehr Bewegung in euren Alltag zu integrieren.
Das auf jeden Fall. Ich nehme auf jeden Fall schon mal was mit dem Fuß, mit der Übung. Und ja, schön. Bis dahin, es ist nur ein Atemzug entfernt. Bis zum nächsten Freitag. Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Wenn du jetzt das Gefühl hast, dass du aktiv etwas für deine mentale Stärke, mehr Energie und ein starkes Körpergefühl tun möchtest, dann trag dich auf die Warteliste ein. Sei eine der ersten, die Zugang zu meinem neuen Programm bekommen, voller praxisnaher Übungen und wertvollem Wissen. Der Link zur Warteliste ist in den Shownotes. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Freitag.